Im Grunde genommen haben wir die Predigt eben gesungen. Alle Lieder, die wir gesungen haben, haben gesprochen von dem Lamm Gottes, und das ist unser Jesus. Herr Jesus, danke, dass wir dich haben. Du bist das Lamm Gottes. Danke, ja, dass du uns errettet und erlöst hast. Und der Wunsch des Vaters ist, dass alle gerettet werden. Und wenn ich so an den letzten Freitag denke, ach, da sind einfach zu viele Neinsager. Ja, ich will dich an dieser Stelle für die vielen Neinsager bitten, dass du ihnen noch eine Chance gibst, sodass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie selig werden und dass sie gemeinsam mit dir die Ewigkeit verbringen werden und deine Schönheit sehen werden. Danke, Jesus. Ja, der Predigttext, vielleicht können wir den einmal einblenden. Und zwar, ja, ich habe nun die, ich glaube, ich habe die Schlachterübersetzung. Oder ich weiß nicht genau. Am folgenden Tag, und zwar der Text ist aus Johannes 1, die Verse 29 bis 36. Der Text ist überschrieben mit das Lamm Gottes. Ja, es geht ganz grob beschrieben, den Text. Es geht um Johannes, den Täufer. Es geht um Prophetie. Es geht um Ankündigung. Israel sollte, ja, Jesus sollte angekündigt werden. Johannes, der Täufer, hatte die Absicht, den Israel mitzuteilen, Jesus ist da, er ist endlich da, und der Messias, auf den die Propheten schon hingewiesen haben, er ist endlich da. Wendet euch ihm zu, er ist der Sohn Gottes. Ja, aber ich lese den Text einmal vollständig vor. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Ja, ein Text, wo ich auf der Stelle hell begeistert war. Und ach, der Johannes, der Täufer, das war bestimmt eine Persönlichkeit, die mich fasziniert mich. Ja, in der Bibel gibt es viele Prophetien, die auf Jesus hinweisen. das, was Gott vorhat, das kündigt er an. Das wird mit seinem Wort angekündigt. Und wir haben gerade Weihnachten frisch hinter uns. Das Wort, wenn wir Worte sprechen, dann ist es Geist. Gott hat mit seinem Wort Himmel und Erde geschaffen. Worte, auch die wir sagen, haben eine große Kraft. Sie können einen Menschen ermutigen, aber sie können ihn auch drücken. Also sollten wir auf unsere Worte immer wieder achten. Sie sind Geist. Jedes Wort, das aus unserem Mund herauskommt, es war vorher hier im Herzen. Und das, was wir sagen, ja, das soll wahrhaftig sein. Ja, und das Lamm Gottes wurde angekündigt. Ja, wie gesagt, Weihnachten liegt frisch hinter uns. Was wurde in Gottes Wort angekündigt? Ich will einmal den Jesaja Kapitel 9, Vers 5 nehmen. Dort heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ja, Jesaja lebte 736 bis 686 vor Christus. Ja, die Schriftgelehrten, die zur Zeit Jesus in Israel unterrichtet haben, die hatten Kenntnis von dieser Prophetie. Ja, eine weitere Ankündigung, im Grunde genommen ist es auch eine Prophetie, die Weihnachtsgeschichte. Sie wurde von einem Engel verkündigt. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Ja, dieses Wort hat der Engel den Hirten verkündigt. Also auch wieder die Verkündigung. Und nachdem sie aber gesehen hatten, wir finden das im Lukas Kapitel 2, Verse 10 bis 12. So, und die Hirten, die wollten ja nun nachgucken, ob das auch stimmt. Und das taten sie dann. Nachdem sie aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Ja, das habe ich schon gesagt, die Prophetien und Ankündigungen richteten sich an Israel. Gott kündigte seinen Sohn Jesus Christus, den Messias, an, weil es ihm wichtig war. Es war ihm sehr wichtig. Israel sollte errettet und erlöst werden. Er wollte sie nicht im Unklaren lassen. Sein Wunsch war es, dass sie sich seinem Sohn zuwenden und ihm nachfolgen. Die Errettung der Heidenchristen, kommt später. Sie beginnt in der Apostelgeschichte. Der Paulus wurde losgeschickt auf Missionsreise und ja, er hatte den Auftrag, die Heidenchristen für Jesus zu gewinnen. Ja, das war aber nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Im Grunde genommen war Jesus sehr traurig, dass ihm dieser Missionsauftrag, den er vom Vater erhalten hatte, ja, es war ihm nicht gelungen, Israel für Gott zu gewinnen. Das hat er nicht geschafft, aber er hat etwas anderes geschafft. Er hat parallel läuft das Erlösungswerk, und wenn wir aufs Kreuz blicken, dann ist da etwas sehr Großes geschehen. Wir haben es gesungen. Jesus sagte, es ist vollbracht. Ja, zu Johannes der Täufer, dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube und blieb auf ihm. Ja, in dieser Situation möchte ich noch einmal deutlich machen oder in die Erinnerung bringen, in dieser Sohn war die heilige Dreieinigkeit zusammen. Der Vater im Himmel, der Heilige Geist, und Jesus, der Sohn, Gottes Sohn. Alle drei waren an diesem Ort. Ja, wichtige Dinge werden von Gott angekündigt. Johannes kündigte das Lamm Gottes an. Warum wird Jesus als Lamm bezeichnet? Im dritten Mose lesen wir, dass Lämmer als Opfertiere benutzt wurden. Sie dienten als Schuldopfer. Entscheidend war, sie mussten makellos sein und ohne Fehler sein. Jesus war das Opferlamm, das Lamm Gottes. Der Vater opferte seinen Sohn, um das Problem der Sünde, die Menschheit seit eh und je ja, verfolgt hat und das Leben schwer gemacht hat, uns von Gott getrennt hat. Der Vater selbst wollte dieses Problem lösen. Das war sein heiliger Wunsch. Und er hat dafür Jesus gesandt, der das Lamm Gottes war, das geopfert wurde. Ja, es musste makellos sein, das Opferlamm. Ein Mensch ohne Sünde und ohne irgendeinen Makel. Und da sind wir auch wieder an einer sehr schwierigen Stelle. Jesus war zu 100% Gott. Aber in der gleichen Person war er auch zu 100% Mensch. Das ist ganz schwer. Mit dem Verstand können wir das nicht erfassen. Der Heilige Geist, der hilft uns dabei, dieses Problem zu lösen. Ja, und weil eben einem Menschen ist es nicht möglich, ohne Sünde zu sein, ohne Makel zu sein, da ist immer irgendetwas, was uns von Gott trennt, wenn ich mich selbst bin. Meine Gedanken manchmal, die sind alles andere als heilig und fromm. Und umso größer ist die Dankbarkeit und der Dank, den ich an das Lamm Gottes richte. Ja, und aus diesem Grunde wurde Jesus von der Jungfrau Maria geboren. Gezeugt wurde er vom Heiligen Geist. Josef sollte keine Sünde an Jesus weitergeben. Und so erfolgte die Zeugung von Jesus nicht auf dem normalen, natürlichen Wege, sondern der Heilige Geist hat ihn gezeugt. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Makellosigkeit des Lammes Gottes. Ja, aber wir wissen, dass viele, viele Theologen es bezweifeln und behaupten, dass es nicht Jungfrau heißen muss, sondern junge Frau. Aber das ist ein anderes Thema und wir wollen es hier auch weiter nicht vertiefen, weil es falsch ist. Ja, wir glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und wir es glauben können in dieser gefallenen Welt, die voller Lüge ist, dürfen wir Gottes Wort blind vertrauen. Ja, Gottes Wort ist die Wahrheit und das ist so schön, wenn ich morgens die Bibel lese. Ich bin so dankbar, dass mir da nicht wieder ein Bär aufgebunden wird, sondern das, was ich lese, ist Wahrheit. Das tut mir so gut. Und ihr selbst empfindet es genauso, das weiß ich. Es ist die Wahrheit. Aber wer ist noch die Wahrheit? Unser Glaube, das ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Und warum ist Jesus die Wahrheit? Weil er das gesagt hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und der einzige Weg, der uns versöhnt mit dem, der Versöhnung schenkt mit dem Vater. Der einzige Weg, der uns selig macht. Es gibt keine anderen Wege. Ich habe schon Predigten gehört, Verkündigungen in der katholischen Kirche einmal, wo der Papst sagte, es gibt durchaus noch ein paar andere Wege. Das stimmt einfach nicht. Jesus ist der einzige Weg und ihm allein gebührt alle Ehre. Ja, und wir dürfen ihm glauben, er ist vertrauenswürdig. Was sehr wichtig ist, das Opferlamm, Jesus, es war ein Opfer, was vollständig ist. Und da ist nichts anderes mehr nötig, um in diese Vergebung hineinzukommen. Und die Vergebung, ja, ist im Grunde genommen das Allerwichtigste unseres Glaubens, dass wir diesen Rucksack, der voller Sünden war, muss ich sagen, dass ich bin froh und glücklich, dass ich den am Kreuz ablegen konnte, weil er sehr schwer war. Ja, und es ist vollständig. Ja, wie sieht das praktisch aus mit dem Gott, mit der Verkündigung? Gott ruft und er ruft zum Kreuz. Und Helmut und ich, wir erleben das, wir im Grunde genommen rufen wir zum Kreuz. Und ja, der eine will, der andere will nicht. Der eine gibt einen Scheibenwischer. Der andere sagt, wenn ich zu ihm sage, Jesus liebt dich, dann höre ich, ich liebe ihn aber nicht. Und das ist es. Gott ruft. Und Gottes Wort teilt es uns mit im Hiob, Kapitel 33, die Verse 29 bis 30. Siehe, dies alles tut Gott zwei oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Ja, der Vater ruft uns zwei oder dreimal zum Kreuz. Jesus selbst ruft uns zu. Ich liebe dich. Ich möchte dir helfen. Lege deinen Rucksack, der voll beladen ist mit Sünden, am Kreuz ab und folge mir nach. Die Zustimmung zu dieser Einladung ist freiwillig. Jesus tut da niemandem irgendeinen Zwang an. Ihm nachzufolgen ist eine freiwillige Angelegenheit. Jesus stülpt niemandem etwas über. Und ja, ich bin glücklich, dass ich zugestimmt habe. Wenn wir darauf eingehen, aber Gott ist derjenige, der ruft. Und wenn wir darauf eingehen und zum Beispiel und das Übergabegebet sprechen, ja, ich will das mal ganz kurz vorlesen. Wir haben es schon einige Male in der Lübecker oder häufig in der Lübecker Innenstadt mit Menschen zusammen gesprochen. Wobei ich sagen muss, die Afrikaner und Afrikanerinnen, die, ja, das ist so großartig, die beten es auf der Stelle. Und das ist für mich persönlich immer eine große Freude. Ja, das Gebet. Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Führung in meinem Leben. Verändere mich nach deinem guten Willen so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Amen. Ja, und das ist es. Wenn dieses Gebet gesprochen wird, dann ist das ein Startschuss. Dann geht's los. Mit Jesus im Herzen, das geht es. Wir müssen nicht glauben, dass dieser Mensch auf der Stelle ein weißes Herz hat, dass er völlig ohne Sünden ist. Dieser alte Adam, der steckt uns immer noch in den Knochen. Wir sind gerecht vor Gott, aber unsere sündhafte Natur, die werden wir bis an unser Lebensende behalten. Das ist einfach so. Wir sind Kinder Gottes und wir halten es im Straßeneinsatz immer so, wenn das Übergabegebet gesprochen wird, dann bitte ich Helmut, ach, bete doch nochmal für diesen Bruder oder Schwester, dass sie oder er mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Das ist uns wichtig, weil die Finsternis soll keinen Anteil mehr haben an diesem Menschen. Und dieses Gebet ist wichtig, dass er in Ruhe gelassen wird von der Finsternis, vom Teufel. Ja, wir sind begnadigte Sünder. Wir müssen uns nicht einbilden, dass wir das jetzt aus eigener Kraft geschafft haben. So ist es nicht. Es ist und es bleibt Gnade. Zur Gnade will ich nochmal einen kleinen Ausflug machen. Und zwar in den USA ist es so üblich, wenn jemand in der Todeszelle sitzt, einen Menschen ermordet hat, er soll hingerichtet werden, dann hat der Gouverneur die Möglichkeit, diesen Menschen zu begnadigen. setzt ein Schriftstück auf, Überschrift, Begnadigung. So, und der Gouverneur war zu seiner Zeit einmal unterwegs zu einem Mann in der Todeszelle mit dem Begnadigungsschreiben in seiner Brusttasche und sagt zu ihm, nun erzähl mir mal, tut dir das denn wenigstens leid, dass du den und den umgebracht hast? Und es sprudelte so aus ihm heraus, nein, das tut mir überhaupt nicht leid, das würde ich auf der Stelle nochmal tun. Ja, was macht der Gouverneur? Zieht den Zettel raus, hier, das war deine Begnadigung, die habe ich mitgebracht. Und guck mal, was ich da jetzt mitmache. Und er zerriss sie vor seinen Augen und mit der Begnadigung war es erledigt. Das hatte sich auf der Stelle erledigt. Also wir sehen, wer Gottes Gnade so nimmt, da muss auch ein Stück Buße sein, da muss sein, Jesus, das Reue muss da sein, Jesus, es tut mir leid, hilf mir, erbarme dich über mich. Und auf alle Fälle, also so mache ich das immer wieder, hilf mir, dass ich nicht wieder in Sünde hineinfalle. Ja, und das Entscheidende ist, wenn wir das zu Jesus bringen, dann ist diese Sünde ein für alle Mal erledigt. Und da kommen manchmal Anfechtungen, wo der Teufel uns da irgendwas zuflüstert. Wir dürfen ihn zurückweisen und sagen, das ist erledigt, das habe ich Jesus an Jesus abgegeben. Und so entferne dich bitte, Satan. Ja, aber unsere sündhafte Natur behalten wir. Wir sind begnadigte Sünder. Wir sind aber nicht besser als Ungläubige. Aber wir sind besser dran. Warum sind wir besser dran? Weil Jesus hier ist. Deswegen sind wir besser dran. Aber wir müssen uns nicht einbilden, dass wir besser sind als Ungläubige. Ja, weil wir Jesus im Herzen haben. Wir haben jedoch die Zusage, dass die Sünden, die wir am Kreuz abgelegt haben, für immer erledigt sind. Ja, Werbel hat häufig gesagt im Hauskreis, an der tiefsten Stelle des Meeres hat Gott sie verdrängt und ein Hinweisschild aufgestellt, Angeln verboten. Ja, Anfechtung vom Feind weisen wir im Namen Jesus zurück. Das war im Alten Testament nicht so. Im Alten Testament wurden die Sünden mit dem Sühnedeckel lediglich zugedeckt. Sie waren aber nicht getilgt. So, und das ist der Unterschied zwischen Altem Bund und Neuem Bund. Ne? Lediglich zugedeckt. Wegen unserer sündhaften Natur passiert es, auch wenn wir das wirklich nicht wollen, passiert es, dass wir in Sünde fallen. Es sind manchmal nur schlechte Gedanken, die man hat, unreine Gedanken. Es ist aber es ist und bleibt, es ist sündhaft. Ja, und es geht, wir kennen das, es geht schon darum, so als Mann, wenn ich eine Frau lüstern anschaue, dann reicht das im Grunde genommen schon. Und es ist Sünde, sogar die Gedanken. Deswegen ist es wichtig, wenn wir in unserer stillen Zeit morgens die Waffenrüstung anlegen. Und die Waffenrüstung, da will ich jetzt einmal den Helm des Heils, den will ich mal herausgreifen, der diese schlechten Gedanken, die soll er abwehren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den auch jeden Morgen aufsetzen. Das gibt uns Gott an die Hand, damit wir uns gegen diese Dinge verteidigen können. Ja, aber wenn wir das Kreuz jetzt hinter uns lassen und unsere Pilgerreise in die Seligkeit, ja, auf unser Ziel gerichtet, wenn wir diesen Weg weitergehen, ja, da wird unser Herz durch diese Gnade, durch diese Vergebung immer weiter gereinigt. Es wird aus Schwarz, wird grau, und irgendwann, wenn wir in die Ewigkeit gerufen werden, dann wird Jesus noch den Rest dazugeben und uns erlösen. Ich spreche gerne davon, dass wir momentan, aktuell sind wir gerettet. Auch wenn das Ausleger anders sehen. Nach meinem Verständnis kommt die Erlösung, die liegt noch vor uns. Sie wird, unsere Herzen werden dann schneeweiß sein, wenn wir in die Ewigkeit gerufen werden. Wir werden einen Ewigkeitskörper kriegen. Ja, und so können wir dann vor Gott bestehen und sein Angesicht schauen. Nur mit einem schneeweißen Herzen. Ansonsten ein schwarzes Herz, das will er da oben nicht haben. Weiße Herzen möchte er. Ja, aber wir haben auf dieser Pilgerreise, wir sagen auch, ihr kennt alle dieses Wort, wir sind auf dem Weg, das stimmt. Aber auf diesem Weg, links und rechts, sind immer wieder Versuchungen, und es kann wirklich passieren, dass wir in Sünde fallen und dieser Sünde erliegen. Das passiert. Aber für diesen Fall haben wir eine Verheißung. Sie steht im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bei diesem Bibelvers handelt es sich um die Fußwaschung. Bei den Adventisten wird sie praktiziert. Ich habe einmal am Gottesdienst teilgenommen in der Kunstvorder Allee. An dem Tag liegt schon viele Jahre zurück. Aber an dem Tag war Abendmahl, und die Adventisten halten es so, dass vor dem Abendmahl eine Fußwaschung stattfindet. Brüder und Schwestern gehen dann getrennt, allerdings gehen dann in einen bestimmten Raum, saß da einem Bruder gegenüber, und der hat mir die Füße gewaschen als Symbol, praktisch, dass diese, ja, ist ein Stück, ja, symbolisch gemeint, dass eben, dass wir vor dem Abendmahl, dass wir in Reinheit zum Abendmahl gehen, und deswegen diese Fußwaschung. Ich hatte da nichts gegen einzuwenden, gegen diese Fußwaschung, das konnte ich mit meinem Glauben durchaus vereinbaren und hatte da auch keine Probleme. Und der Bruder, der mir gegenüber saß, der hat mir die Füße gewaschen und ich habe seine gewaschen. Ne? Ja, das zu der Fußwaschung. Wie gesagt, wir dürfen immer wieder zu Jesus gehen und sagen, auch jetzt als Bekehrte, als Gläubige, und können sagen, Jesus, es ist schon wieder passiert, hilf mir, ich will es wirklich nicht wieder tun. Und dann ist er aufgrund dieser Verheißung, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Wir müssen uns nicht wieder neu bekehren und wir müssen nicht wieder eine Lebensübergabe machen, wobei dieses Gebet, was ich eben vorgelesen habe, das spricht im Grunde genommen nichts gegen, wenn man das hin und wieder einmal auffrischt. Das ist zulässig. Aber nun ist ja in den Gedanken einiger, so, mir ist vergeben worden und jetzt kann ich munter weiter sündigen, auf geht's. Ne? Und sündige mutwillig weiter, so geht es eben nicht. Warum geht es so nicht? Ich hatte gesagt, unser Glaube ist eine Person. Und Jesus lieben wir. Zu Jesus haben wir eine Beziehung. Wir sind ihm dankbar für das Kreuz. Und allein wenn ich diese Haltung habe, ist es mir gar nicht möglich, mutwillig weiter zu sündigen. Und genau das unterscheidet auch das Alte Testament vom Neuen Testament. Unser Glaube ist eine Person. Unser Glaube ist Jesus, den wir lieb haben und wir wollen wohlgefällig vor ihm sein. Aber der alte Adam, er steckt uns in den Knochen. Falls das nicht so sein sollte, da müssen wir in die Selbstprüfung gehen. Eine Gelegenheit ist zum Beispiel beim Abendmahl. Und überprüfen, ob unsere Beziehung zu Jesus, ob sie noch in Ordnung ist. Und wenn sie nicht in Ordnung ist, dann sollten wir zu Jesus gehen und ihm das beichten. Ich habe da was festgestellt, Jesus, in meinem Herzen. Das ist nicht gut. Erbarme dich. Ja, beim Abendmahl erinnern wir uns, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Und wir danken ihm für das Kreuz. Wir freuen uns, dass wir die Krone des Lebens erhalten. Ja, diese Krone des Lebens, so wie sie in der Offenbarung verkündigt wird, das ist dieses sogenannte Preisgericht, was wir erwarten, die Krone des Lebens. Wenn es in die Ewigkeit geht, steht Jesus am Eingang des Himmels und setzt uns persönlich die Krone auf. Und wir haben die Zusage, dass der Feind uns nicht aus seiner Hand reißen wird. Er wird auf uns aufpassen. So wie der Hirte das verloren gegangene Schaf, wie er dem hinterherjagt und es zurückholt. Ja, darauf dürfen wir vertrauen, dass wir bis zum Ende unserer Pilgerreise, dass wir da unter dem Segen unseres Herrn stehen. Ja, und uns freuen, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Das wird schön sein. Wir hatten hier mal einen Bruder, mittlerweile verstorben, der sagte, der war im Pflegeheim am Burgfeld da untergebracht, der sagte, das Beste, das Allerbeste, das kommt noch. Das war so seine totale Überzeugung, das hat er gewusst, dass das Beste noch kommt. Und ja, er wird genau das sehen, was er geglaubt hat. Und er ist mittlerweile verstorben. Aber so dieser feste Glaube an die Krone des Lebens, das ist schon schön, wenn das jemand ausspricht. Ja, nochmal zur Vergebung. Sie ist kostenfrei. Eine Zahlung zum Beispiel an die katholische Kirche, früher in Klammern Ablass, ist nicht biblisch. Wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Das ist einfach in Gottes Wort an keiner Stelle zu finden. Und das, was wir glauben, das ist absolut kostenfrei. Unser Glaube ist eine Gabe Gottes. Es ist sein Geschenk an jeden, der Jesus nachfolgt. Ja, habe ich auch schon von gesprochen. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er der Sohn Gottes ist. Es gibt viele, ja, Glaubensrichtungen, will ich mal sagen, wo zum Beispiel die Muslime, für sie ist Jesus ein Prophet, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Allah hat keine Söhne. Ja, und die Zeugen Jehovas und die Mormonen denken ähnlich. Wir weisen diese Dinge entschieden als Irrlehre zurück. Menschen können keine Sünden vergeben, das geht nicht. Auch ein Prophet kann keine Sünden vergeben, das funktioniert nicht. Nur Gott, und Jesus ist Gott, kann Sünden vergeben. Ja, nun komme ich langsam so zum Schluss. Will mal kurz bündeln, und zwar, worum geht es Gott? Es geht ihm im Grunde genommen bei diesem Text, es geht ihm um die Verkündigung. Und alles, was Gott wichtig war, verkündigt er. Und in diese Verkündigung, da hat er uns jetzt mit eingebunden. Wir sollen, wie er in seinem Wort verkündigt hat, und das sollen wir auch tun. Und deswegen haben wir von ihm den Auftrag erhalten, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus ist bei uns, er ist mit uns. Ja, wie Jesaja, wie der Engel, wie die Hirten, wie Johannes der Täufer, wollen wir diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, diese Hoffnung für alle in die neue Woche mit hineinnehmen. Wir wollen Jesus bezeugen und ihn verkündigen. Er ist das Lamm Gottes. Amen.